weil ich zu Hause jeden Morgen in mindestens 8 bis 10 mufflige Männergesichter schaue. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich viele freundliche Frauen sehe. Ja, mein Name ist Gabriele Isenburg, bin Jahrgang 61, können Sie selber ausrechnen, wie alt ich bin. Seit 1985 verheiratet, wir haben 2 erwachsene Kinder und seit 7 Monaten auch eine kleine Enkeltochter. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal den Beruf der Krankenschwester gelernt, den auch sehr gerne ausgeführt. Aber seit 33 Jahren machen mein Mann und ich etwas ganz anderes. Wir haben nämlich unsere Familie ganz bewusst geöffnet. Wir wohnen in Enzklösterl im Nordschwarzwald, wobei unsere Arbeit, die Gefährdenhilfe Wegzeichen, ganz hier in der Nähe angefangen hat, in Zeisersweier. Da ist der Verein damals gegründet worden. 1989, da haben wir auch knappe 2 Jahre gewohnt in einem ganz kleinen Häuschen. Das war aber dann sehr schnell viel zu klein für unsere Arbeit. Und dann haben wir in Enzklösterl ein größeres Objekt gefunden, ein ehemaliges Gasthaus. Und da wohnen wir jetzt seit 1992. Ja, wir haben uns damals entschieden, als junges Ehepaar ganz bewusst Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, in unsere Familie aufzunehmen. Das sind jetzt schwerpunktmäßig Männer, die in irgendeiner Form mit Sucht zu tun haben, also überwiegend Drogenabhängige, alkoholabhängige Männer und meistens auch Leute, die irgendwann aufgrund ihrer Sucht im Gefängnis gewesen sind. Der Älteste, der je bei uns gewohnt hat, war damals 61 Jahre alt. Der hat 25 Jahre Knast hinter sich gehabt und es war auch einer der spannendsten Menschen, die bei uns gewohnt haben. Jeder andere hat auch natürlich viel, ja, bringt viel Gepäck mit, in Anführungsstrichen, aber der Arno, der war schon ganz besonders, also 25 Jahre Gefängnis, kann man sich vorstellen, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Wir nehmen die Männer in unsere Familie auf, das heißt, jeder, der kommt, wird sozusagen zum Familienmitglied. Wir haben Platz für 8 bis 10 Leute. Im Moment sind 7 Leute bei uns und der 8. ist im Moment in der Entgiftung, also den erwarten wir nächste Woche. Der Älteste im Moment ist 53 Jahre alt und der Jüngste, der bei uns wohnt, ist 23 und dazwischen ist die Bandbreite, das teilt sich so ein bisschen auf, also es sind 3, 4, die sind zwischen 20 und 30 Jahren, die anderen sind zwischen 30 und 53, der Älteste im Moment. Wir möchten den Männern, die zu uns kommen, vermitteln, wir haben dich so lieb, wie du bist, mit all deinen komischen Marotten und deinen komischen Angewohnheiten, da muss man dann natürlich dran arbeiten, aber wir wollen erstmal jedem Einzelnen vermitteln, dass wir ihn gerne haben und dass wir dass er bei uns zu unserer Familie dazugehören soll. Er bekommt einen Vertrauensvorschuss, also jeder, der kommt, kriegt einen Vertrauensvorschuss. Bei uns gibt es keine abgeschlossenen Türen, keine abgeschlossenen Schubladen. Abends wird das Büro zugeschlossen, klar, wo die Akten drin sind und sowas, aber im Prinzip weiß da auch jeder, wo der Schlüssel ist. Also wer da wirklich was Schräges machen wollte, der käme da ohne Probleme rein. Wir machen das ganz bewusst, weil die Männer, die zu uns kommen, eben im Misstrauen groß geworden sind und in der Lüge gelebt haben. Und wir wollen ganz bewusst ihnen vermitteln, dass wir ihnen vertrauen, ja, obwohl sie sich das Vertrauen ja erstmal verdienen müssen, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Aber es käme ja schräg rüber, wenn wir sagen, du gehörst zu uns, zu unserer Familie dazu und wir würden morgens aus dem Schlafzimmer rauskommen, dann lautstark zuschließen, würden dann am Frühstückstisch guten Morgen sagen, dann würden die uns gar nicht ernst nehmen, dann müssten die direkt kommen. Die reden total viel, aber Leben tun sie ganz anders und der Vorteil unserer Arbeit ist der, dadurch, dass wir 24 Stunden mit den Menschen zusammen leben, lernen die uns kennen und wir lernen sie kennen. Das heißt, die merken ganz schnell, ob das, was wir reden, mit dem, was wir leben, übereinstimmt oder ob nicht. Und deshalb auch, dass wir keine Türen und keine Schubladen zuschließen. Wir möchten den Männern ein Zuhause geben. Wir wollen, dass jeder, der kommt, sich wirklich wohlfühlt bei uns und einfach nochmal so ganz neu durchstarten kann. Jeder soll wissen, er gehört dazu, wir nehmen ihn ernst und wir bieten individuelle Hilfsangebote. Ist ja klar, wenn man in so einem kleinen Rahmen miteinander lebt, dann kann man sich auch auf den Einzelnen ganz anders einstellen. Und das hat sich eigentlich in den 33 Jahren bewährt. Wir haben 5 Schwerpunkte. Einmal dieses Leben in der Großfamilie, dass wir den Tag miteinander gestalten. Einen strukturierten Tagesablauf vorleben, jemand, der lange Jahre in der Sucht irgendwo drin gesteckt hat, vor allen Dingen auch Drogenabhängige, die oft dann im Gefängnis gelandet sind oder auf der Straße gelebt haben, da ist der Tag total verändert. Ja, da muss jemand lernen, erstmal wieder morgens früh pünktlich aufzustehen, dass er dann zum Frühstück, wenn es irgendwie geht, zumindest mal gekämmt und Gesicht gewaschen und Zähne geputzt am Tisch sitzt. Das ist schon mal bei vielen der erste Lernprozess. Und dann eben umso mehr, dass man rechtzeitig aufsteht, dass man sich vernünftig ernährt, dass man sich auf die Arbeit vorbereitet, dass man sich, wenn es irgendwie geht, ein Vesper mitnimmt auf die Arbeit, dass man nicht an jeder Bäckerei anhalten muss, um sich da was zu kaufen oder an der Tankstelle ein teures Getränk, sondern dass man, wenn man im Leben klarkommen will, eben andere Strukturen lernen sollte. Und das, ich denke, das kann man in der Familie sehr, sehr gut machen, weil man die Dinge im Alltag so miteinander einübt und erlernt. Umgang miteinander, geprägt von Gefängnisaufenthalten, sind viele natürlich nicht so drauf, dass die Bitte und Danke sagen, sondern da nimmt man sich das, was man haben will. Und wir legen Wert darauf, dass man auf den Tischnachbarn rechts und links, dass man auf den achtet, dass man, wenn man was haben will, bitte sagt, wenn man was bekommen hat, dass man sich dann bedankt und so weiter und so weiter. Rücksichtnahme üben, Umgang mit Konflikten. Die meisten sind natürlich gewohnt, Konflikte anders zu lösen, als wir das machen. Das Faustrecht spielt bei den meisten eine große Rolle. Die Art und Weise, wie man spricht, das kann man alles in der Familie lernen. Oder normalerweise macht man das ja automatisch. Und ja, wir versuchen das den Männern dann auch weiterzugeben. Verantwortung für sich selbst übernehmen, erstmal, wenn man neu kommt, aber dann längerfristig auch für den anderen. Mithelfen im Haushalt, wir haben so einen Putzplan, jeder hat eine Woche lang einen Dienst, also so einen Hausdienstplan, da muss man Tisch decken, Spülmaschine einräumen, ausräumen, putzen, alles, was eben zu einem gut funktionierenden Haushalt dazugehört. Zimmer in Ordnung halten, ja, und so weiter. Wir bieten ein lösungsorientiertes Angebot als zweites, das heißt, wir kramen nicht in der Vergangenheit des Einzelnen, wir arbeiten zielorientiert. Wenn einer kommt, dann muss der ein Ziel formulieren. Das ist natürlich bei den meisten am Anfang erstmal ein suchtfreies Leben, einen Schulabschluss vielleicht noch nachholen. Führerschein ist ein ganz großes Thema. Die meisten, die einen Führerschein hatten, die haben ihn irgendwann verloren aufgrund ihrer Drogen- oder Alkoholkonsume. Und ja, das ist auf jeden Fall dann ein großes Ziel. Ausbildung bei jungen Leuten, viele die von den Jüngeren, die haben gar nichts, die haben die Schule abgebrochen. Wenn sie einen Beruf angefangen, wenn sie Schule abgeschlossen haben, haben einen Beruf angefangen, dann haben sie oft den abgebrochen vor der Prüfung. Da gucken wir dann, dass das so wieder in die Gänge kommt. Ziele für die nächste Zeit, aber auch Ziele für eine fernere Zukunft. Und dann erarbeiten wir gemeinsam Lösungen. Und weil wir eben ein Familienverband sind, können wir die Lösung ganz individuell auf den Einzelnen zuschneiden. Dann haben wir einen Arbeitstrainingsbereich. Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil einer guten Resozialisierung, also einer vernünftigen Wiederherstellung. Wir haben auf dem Hintergrund einen Gartenlandschaftsbau gegründet, weil man bei Gartenarbeiten oder bei Arbeiten draußen eigentlich fast jeden gebrauchen kann, wobei ich Ihnen da abendfüllende Geschichten erzählen könnte, auf welche Ideen manche kommen, wie man zum Beispiel einen Hof fegt. Nur ein kleines Beispiel, der Olli, sollte dann den Hof fegen und dann gedacht, ich sehe nicht richtig, dann hat er sich den Besen vorne in den Gürtel geklemmt und hatte die Hände in Hosentaschen und hat dann so den Hof gefegt. Ich meine, das geht natürlich nicht, ne? Und da kann man, wenn man das dann sieht, dann kann man sagen, guck mal, auch wenn du längerfristig was machen willst, eine Ausbildung oder so, dann sollst du dir vielleicht einen anderen Stil angewöhnen. Ja, dann Drogen, Suchtmittel dämpfen langfristig die Leistungsfähigkeit und verführen zu einem bequemen Lebensstil, zu einer Konsumhaltung. Und das ist eigentlich das, wo wir ganz, ganz viel mit zu kämpfen haben, diese Bequemlichkeit und ach, ist doch alles lang gut, dann, wenn man putzt, dann putzt man eben nicht in Ecken, weil dann müsste man sich ja bücken und so weiter. So viele kleine Sachen, wenn der Hof gefegt wird, dann fegt man um alles drumherum, räumt es nicht weg. Aber dadurch, dass wir das mitkriegen, können wir das ansprechen und können dann die Männer darauf hinweisen und ja, dadurch ihnen helfen, dass sie das einüben können, vernünftig und ordentlich ihr Leben zu leben und dann eben längerfristig auch tauglich für die Gesellschaft zu sein. Und wir haben mittlerweile schon viele durch Ausbildung durchgebracht. Also wir haben gute Kontakte zu den Firmen vor Ort und die nehmen sehr, sehr gerne auch Lehrlinge von uns, weil die wissen, wir achten darauf, dass die Männer auch wirklich ihre Sachen vernünftig machen. Durch diesen Arbeitstrainingsbereich führen wir die Männer an einen geregelten 8 Stunden Arbeitsalltag heran. Wir haben einen harten Arbeitstag, also wenn man viel mit der Hand, mein Mann geht mit den Männern auch in den Wald Holz machen. Und wer Holz macht, der weiß, dass das nicht so Kinderlitzchen sind, sondern das fordert schon raus. Ja. Gleichzeitig können wir durch den Betrieb auch die Motivation testen, ob jemand auch wirklich, interessiert ist an der Arbeit. Natürlich, wenn die meisten, die neu kommen, am Anfang sind sie gut dabei, aber so nach 1-2 Tagen Begeisterung lässt es deutlich nach und dann muss man schon mal andere Maßnahmen ergreifen. und um dann dahinterher zu sein, dass jeder auch seine Arbeit gut macht. Dann haben wir als viertens Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben bei uns im Haus, wir wohnen in einem ehemaligen Gasthaus und den Gastbereich haben wir ausgebaut zu einem Jugendcafé. Jugendcafé Logos war leider Corona-bedingt jetzt über 2 Jahre geschlossen und wir haben es im Juli wieder neu eröffnet und es wird unfassbar dankbar angenommen von den jungen Deutschen. Gerade jetzt durch diese Corona- und Quarantänezeit, es war mir gar nicht so bewusst, wie viele junge Menschen es ist, so aufsaugen, dass sie einfach wieder mit anderen zusammen sein können. Wir hatten durch die Wohngemeinschaft das Privileg, dass keiner von uns alleine war. Wir haben immer irgendeinen gehabt, mit dem wir reden konnten. Es war immer einer da. Für uns hat sich eigentlich in unserem Ablauf fast nichts geändert. Es fielen halt alle Termine flach. Wir konnten viel im Haus machen, aber wir hatten eben immer jemanden. Jeder hatte einen, mit dem er reden konnte und keiner war alleine. Und deshalb ist dieses Jugendcafé jetzt echt eine tolle Möglichkeit und wir hoffen auch, dass wir es jetzt auch geöffnet lassen können in nächster Zeit. Dann sind wir unterwegs. Wir haben Unterricht in Schulen zur Suchtvorbeugung. Das ist auch jetzt wieder sehr angelaufen, weil die Lehrer sagen, dass man das schon merkt, dass jetzt da 2 Jahre lang gar nichts gelaufen ist und ganz, ganz viel Haschisch vor allem konsumiert wird an den Schulen bei den Schülern. Konfirmandenunterricht in Gemeinden, aber viele Pfarrer kommen auch mit ihren Konfirmanden zu uns nach Hause und dann lernen die uns kennen, die sehen, wie wir leben und die Männer geben dann immer einen Lebensbericht, also das ist freiwillig, natürlich, wir fragen immer, ob hier wer da Lust hat, was zu erzählen aus seinem Leben, wie er so in die Drogenabhängigkeit reingerutscht ist und wie unfassbar schwer der Weg raus ist und wie der Charakter und die Persönlichkeit durch das Suchtmittel verändert wird. Und es kommt wirklich gut an, da hören die jungen Leute auch zu, also die Konfirmanden, wir haben ganz selten erlebt, dass die gestört haben, die meisten hören wirklich zu und auch in den Schulen, die Schüler, die sind auch sehr aufmerksam, wenn die Männer ihre Lebensberichte geben, dann kann man eigentlich eine Stecknadel fallen hören. Dann sind wir viel unterwegs zur Gemeindeveranstaltung, Jugendtreffs, Gottesdienst. Mein Mann hat viele Einladungen zu Gottesdiensten. Schüler von Schulen kommen zu uns zum Sozialpraktikum, ja. Und das ist es so im Groben. Und dann der fünfte, der letzte, aber der wichtigste Punkt ist unser Glaube an Jesus Christus. Wir sind bewusste Christen. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt in unserem Haus. Wir lesen gemeinsam mit den Männern in der Bibel. Wir haben jeden Morgen nach dem Frühstück eine kurze Andachtszeit. Wir besuchen gemeinsam Gottesdienste. Wir haben einen Hauskreis bei uns im Haus. Und wir lassen die Männer an unserem persönlichen Glaubensalltag teilhaben, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die, die sich selber auf eine Beziehung mit Jesus Christus einlassen, die haben einfach eine andere Basis, die starten anders durch. Natürlich haben die ihre Probleme genauso wie alle anderen auch. Die müssen an ihrer Sucht arbeiten, aber das funktioniert, das läuft einfach anders. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass wenn jemand sich auf Jesus einlässt, dann besteht die Möglichkeit, dass Jesus das kaputteste Leben wieder in Ordnung bringen kann. Und das ist für uns total ermutigend und auch für all die anderen, die das so mitbekommen. Jeder, der kommt, ist über unseren Glaubenshintergrund informiert und kann sich überlegen, ob er damit klarkommt. Es kann nicht jeder was mit dem Glauben anfangen. Wir haben Männer dabei gehabt, die haben 3-4 Jahre bei uns mitgelebt, fanden das toll, haben das auch akzeptiert, aber haben es nicht zu ihrer eigenen Sache gemacht. Zumindest nicht während der Zeit, wo sie bei uns gelebt haben. Ja, jetzt haben sie das gehört, haben so ein bisschen Einblick in meinen Alltag gekriegt, in das, was wir in Ensklösterle machen und können sich vorstellen, warum natürlich das Thema jeder Mensch braucht ein Zuhause für mich so ein wichtiges Thema ist und warum es mir auch sehr viel Freude gemacht hat, mich damit mal auseinanderzusetzen, das mal zu Papier zu bringen. Vor einigen Jahren hatte IKEA einen auf seinem Jahreskatalog, den es ja leider jetzt nicht mehr gibt, als Titel "Zu Hause, kein Platz auf der Welt ist wichtiger". Und dann wurden in Folge Dinge aufgezählt, die ein Zuhause nach Sicht von IKEA auch wirklich zu einem Zuhause machen. Und mir geht's jedes Mal so, wenn ich einige Zeit weg war von daheim, dass ich genau das denke, wenn ich heimkomme. Endlich wieder zu Hause, endlich wieder daheim, in meinem vertrauten Umfeld, in meinem gewohnten Bereich und vor allen Dingen, je älter ich werde, in meinem Bett. Das hätte ich nie gedacht, dass mein Bett mal so eine zentrale Rolle spielt. Früher konnte ich eigentlich immer überall schlafen, aber jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich zu Hause bin. Und wir haben ein ganz besonderes Bett. Mein Mann hat vor ein paar Jahren ein Bett gebaut. Er wollte gern so ein Boxspringbett, so ein hohes Bett, ja. Und dann hat er ein Bett gebaut. Und dann kam ich und dann saß er auf dem Bett und da hat er sich irgendwie vermessen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein sehr hohes Bett. Also das ist viel höher wie ein Boxspringbett. Da saß er nämlich auf der Bettkante und hat mit dem Bein gebaumelt. Und der ist sehr groß. Und dann hat er gegrinst und gesagt, irgendwas habe ich, ja, da hatte die Matratze nicht bedacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein sehr hohes Bett. Und wir haben ein sehr kleines Schlafzimmer. Das Bett steht in der Ecke. Und ich habe jetzt das Privileg, dass ich immer übers Fußende da reinklettern muss. Und es ist richtig hoch, aber noch komme ich ohne Schemel rein und mal gucken, wie sich das längerfristig entwickelt. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn du mal ein Pflegefall bist, dann ist es auf jeden Fall schon mal optimal für die Krankenschwester, die dich dann pflegt. Auf jeden Fall freue ich mich immer auf mein Bett. Für deine kleine Welt zu Hause und die Welt, in der wir leben, so stand es kleingedruckt unter dem fettgedruckten Titel auf diesem IKEA-Katalog. Ja, und die Welt, in der wir leben, wie sieht die aus, wenn wir uns so umgucken, was dominiert im Moment? Klimakrise, Ölkrise, Gaskrise, Krise, Krise, Krise. Corona spielt ja auch wieder jetzt ein großes Thema, jetzt im Herbst. Ja, wie sieht diese Welt aus? Jugendkriminalität. Jetzt, also wir setzen uns natürlich mit dem Thema schwerpunktmäßig auseinander. Was in den letzten 2 Jahren also massiv zugenommen hat, ist die Kriminalität unter jungen Leuten und vor allen Dingen auch der Haschischkonsum. Also der ist extremst angestiegen. Ja, das ist ein Thema, das uns intensiv beschäftigt. Und wir haben auch festgestellt, dass in den Jahren, wo Corona war, viele von denen, die so auf der Kippe standen, wieder rückfällig geworden sind. Wir haben viele Anrufe gekriegt in der Zeit. Menschen, die Plätze gesucht haben. Männer, die mal bei uns gewohnt haben, die auf der Kippe, wo es so kippelig war, die wieder rückfällig geworden sind, das war schon wirklich eine traurige Sache. Ja, dadurch, dass wir uns natürlich alle mit Corona und diesen Ängsten und den Krisen beschäftigt sind, denkt man oft gar nicht mehr darüber nach, was denn die Ursache vielleicht für das ein oder andere sein kann. Und was wir auch mitgekriegt haben, dass gerade in dieser Quarantänezeit ganz viele Familien echt an ihre Grenzen gekommen sind, weil die in so einer kleinen Wohnung aufeinander gepresst waren und viel, viel Streit und viel Stress und viel Gewalt entstanden ist in dieser Zeit. Aber weil wir eben mit Krisen beschäftigt sind, denkt man gar nicht so sehr darüber nach, wo das seinen Ursprung hat oder seine Ursache haben könnte. Und das hat ja was damit zu tun, dass man sich selber vielleicht die Frage stellt, wo komme ich denn her? Was hat mich denn zu dem gemacht, was ich heute bin? Das ist eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang vielleicht die ein oder andere von Ihnen auch mal gestellt hat. Wir sprechen in unserem Haus oft über diese Frage, weil es was ganz Wichtiges ist, weil jeder Mensch einen Ursprung hat, eine Herkunft, einen Hintergrund, der ihn geprägt hat. Da gibt es die Mutter, den Vater, die Geschwister, die Oma, den Opa, den Onkel, die Tante, die Cousins, die Cousinen, den Nachbarn, die freundliche Verkäuferin in der Bäckerei vielleicht, den Pfarrer eventuell, die Erzieherin, zu meiner Zeit früher hieß es noch Kindergärtnerin, den Lehrer, die Lehrerin, den Direktor von der Schule, den Jungschulleiter vielleicht früher, den Jugendgruppenleiter, den Trainer vom Sportverein, den Lehrmeister, die Lehrmeisterin, den Chef, die Chefin, die Arbeitskollegen und die Liste lässt sich ja noch beliebig verlängern. Wo komme ich her? Wie war es bei mir zu Hause? War es lustig? War es fröhlich? Habe ich Eltern, die mich liebten, die mir ihre Zuneigung auch zeigten? Habe ich mich wohlgefühlt zu Hause und viel Angenehmes erlebt? Vielleicht habe ich ja auch ein unangenehmes früher zu Hause erlebt. Bin in einer lieblosen Umgebung groß geworden. In einem Elternhaus, das schon früh in mir den Wunsch geweckt hat, von zu Hause wegzuziehen und ein eigenes Zuhause zu bauen, ein eigenes Leben zu leben. Oder vielleicht bin ich ganz elternlos aufgewachsen, im Kinderheim vielleicht, weil die Eltern früh gestorben sind. Vielleicht wollte mich ja auch keiner haben. Oder meine Eltern, meine Mutter, mein Vater waren unfähig, mit mir umzugehen, mich großzuziehen. Wir haben zurzeit einen jungen Mann bei uns wohnen, da ist genau das der Fall gewesen. Das ist eigentlich eine ganz traurige Sache. Der ist jetzt 29 Jahre alt und ja, der Vater war spielsüchtig und hat getrunken und die Mutter war total überfordert mit der Situation. Er hat noch 2 jüngere Geschwister und das merkt man heute. Dem fehlen so viele kleine Dinge im Leben. Also das so viel Achtsamkeit, das hat er gar nie gelernt. Und jetzt mit 29 Jahren fängt er an und er ist sehr aufgeschlossen. Er will auch lernen, aber das ist eigentlich so traurig, wie ein Mensch, ja, wenn er in einem Umfeld groß wird, wo die Eltern überfordert waren oder die Erzieher, was dann daraus werden kann. Das ist schon echt eine ganz traurige Sache. Sie sehen, die Lebensfacetten sind unwahrscheinlich breit gefächert. Und das, was ich eben in der Aufzählung versucht habe zu schildern, ist ja nur ein ganz, ganz winzig kleiner Ausschnitt. Wenn ich jede von Ihnen fragen würde, dann könnten Sie sicher noch ganz, ganz vieles dazu ergänzen. Wir hier heute Abend, jede von uns bringt ihre ganz persönliche Geschichte mit. Wenn wir Zeit hätten, jetzt darüber auszutauschen, dann hätten wir, weiß ich, wie viele Frauen jetzt hier sind, 30 vielleicht, 30 völlig unterschiedliche Geschichten. Da gäbe es vielleicht Parallelen, bestimmt gäbe es Parallelen, aber trotzdem ist jede Lebensgeschichte einmalig. Das hat schon damit zu tun, dass jeder anders empfindet und Situationen, Erlebnisse, Begebenheiten anders wahrnimmt. Es gab vor vielen Jahren mal einen ganz interessanten Kinofilm, der hieß 8 Blickwinkel. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den kennt. Da erlebt man eine Situation und dann schwenkt die Kamera um und dann kommen auf einmal 8 völlig verschiedene Dinge, dass man sich fragt, was hat denn das jetzt alles miteinander zu tun? Und später stellt sich raus, dass das eine Darstellung, also dass es 8 verschiedene Darstellungen sind von dieser einen Situation, aber was eben diese 8 Menschen unterschiedlich wahrgenommen haben. Ich fand den ganz interessant, weil da zum Ausdruck kommt, dass eben jeder anders tickt und dass jeder auch eine andere Art von Wahrnehmung hat und jeder Dinge auch anders sieht. Unsere Vergangenheit hat uns geprägt, hat uns Impulse für unser Leben mitgegeben, hat uns einen Stempel aufgedrückt, uns bestimmt auch in eine bestimmte Lebensrichtung gelenkt. An vielen Einflüssen können wir nichts ändern. Die sind passiert, denen waren wir ausgesetzt und damit müssen wir leben, ob gut oder ob schlecht. Aber eine Gemeinsamkeit haben wir Menschen alle. Wir haben alle Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einem Ort, wo wir hingehören, wo wir uns nicht verstellen müssen, wo wir geachtet, geschätzt, geliebt werden, wo wir unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten können, ohne dass uns jemand reinpfuscht, wo wir uns auch mal gehen lassen können, wo wir uns den Gefühlen freien Lauf lassen können und wo wir auch mal ungefiltert das loswerden können, was uns nervt oder was uns ankotzt. Man braucht ja manchmal einfach mal so einen Raum, wo man mal nur sich auskotzt und dann ist wieder gut. Ich habe eine sehr, sehr liebe Mama, die ist mittlerweile 82 Jahre alt und die hat dieses Talent besessen, dass ich, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule, habe mich immer ganz schnell geärgert und dann musste ich auch schimpfen. Dann brauchte ich so einen Ort, wo ich so richtig losschimpfen konnte und die hat immer Neutralität bewahrt. Also heute im Rückblick schätze ich das noch viel, viel mehr. Die hat mir immer zugehört und hat keine Partei ergriffen, hat auch nicht korrigiert, sondern hat mich einfach schimpfen lassen. So, dass ich mich richtig auskotzen konnte und danach, dann ging es mir meistens besser und dann war der Ärger auch wieder weg und dann war das auch vergessen. Also das fand ich schon richtig cool. Ich habe mich bemüht, das bei meinen Kindern auch so zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Zu Hause kann ich wirklich ich sein, so wie ich bin und wie ich mich fühle, in Verbindung mit Menschen, die ich lieb habe und die mich lieb haben. Das ist unser aller Wunsch. Das ist doch eigentlich die Vorstellung, die, das setzt jetzt einfach mal voraus, dass Sie das auch so ganz tief im Herzen wünschen, dass Sie zu Hause sich einfach wohlfühlen können, dass Sie angenommen sind. Ein Zuhause, mein Bereich, eine Schutz- und Trutzburg, wo meine Regeln gelten und wo ich mit meiner persönlichen Gefolgschaft lebe. Und darauf ist der Mensch ja auch letztlich angelegt. Der Mensch ist als Gemeinschaftswesen gedacht. In einem Rahmen, in dem er das auch leben kann. In einem Zuhause. Das wird schon auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Gott hat dem von ihm geschaffenen Menschen einen Wohn- und einen Lebensraum geschaffen. Ein Zuhause, in dem er sich wohlfühlt. Das war damals das Paradies, da hat Gott Adam und Eva reingesetzt und da sollten sie sich wohlfühlen. Haben sie ja auch. Bis zum gewissen Punkt, bis dann ja der Sündenfall kam. Wenn das Baby im Mutterleib heranwächst, hat es Nahrung, es hat Wärme, es hat Schutz und es hat Grenzen. Das sind Grundbedürfnisse, die der Mensch während seines weiteren Lebens beibehält und die gestillt werden müssen. Nach der Geburt erweitert sich der Rahmen des Menschen, aber diese Grundbedürfnisse bleiben weiterhin bestehen und die müssen befriedigt werden. Nahrung. Jeder weiß, wenn ein Baby auf die Welt kommt, wir haben das jetzt ja nochmal hautnah mitgekriegt durch unsere kleine Enkeltochter. Am Anfang, oh ja, wenn die kleine Annabelle Hunger hat, ja, dann muss auch die Mama ganz schnell bei sein, stillen, Fläschchen, später Brei und so weiter und dann die Eingewöhnung an das normale Essverhalten. Wärme, die Zuneigung der Mutter, des Vaters, eine gute, wohlwollende, lobende, fördernde Beziehung, das löst Wärme in einem Kind aus, auch in einem Menschen. Und es bringt den Menschen voran, bringt das Kind voran, aber auch Erwachsene. Jeden von uns tut es doch gut, wenn er gelobt wird und wenn er einfach erlebt, dass ihm so positiv begegnet wird. Schutz und Grenzen. Das Haus, die Wohnung, das Zimmer, mein räumliches Zuhause, zuerst bei den Eltern oder da, wo ich groß geworden bin, mit Geschwistern und Großeltern vielleicht. Und später mein eigenes Heim, meine Wohnung, mein Haus, Menschen, mit denen ich mich verstehe, Freunde und so weiter. Jeder hat seinen persönlichen Hintergrund, seine eigene Geschichte. Jeder unterlegt mit vielen positiven und negativen Erlebnissen, mit Prägungen, die vielleicht nicht so gut waren, aber auch gute Prägungen, Missbrauch vielleicht, Gewalt, Schläge, Ängste, Gefängniskriminalität in unserem Fall. An der eigenen Lebensvergangenheit kann man nichts ändern. Das, was Einfluss auf unser Leben, auf mein Leben genommen hat, war und lässt sich nicht rückgängig machen. Aber egal, wie der persönliche Hintergrund aussieht, solange noch ein bisschen Hoffnung da ist, hat jeder Mensch den Wunsch nach einer persönlichen Ordnung, nach einem Zuhause. Das ist zumindest unser Eindruck jetzt nach 33 Jahren Zusammenleben mit gestrauchelten Menschen, nach 33 Jahren Gefährdetenhilfe, wo wir mit kriminellen, abhängigen und am Leben gestrauchelten Menschen ganz eng zusammengelebt haben. Das kommt immer und immer und immer wieder raus, dass jeder einen Ort sucht, wo er einfach angenommen ist, wo er sich wohlfühlt. Ein Zuhause, eine Familie ist der Ort, der normalerweise tauglich macht fürs Leben, für den Alltag, für die Höhen und Tiefen des Lebens. Hier wird das Handwerkszeug dafür geliefert, dass ich in der Lage bin, mit den Anforderungen des Lebens fertig zu werden. Wir haben gerade heute noch darüber gesprochen, habe schon mit meiner Tochter gesprochen, was denn hilft, dass Kinder auch in der Lage sind, sich einfach gegen Böses, was immer wieder im Alltag auch da ist, dass sie das erkennen schon rechtzeitig und dass sie sich dann auch auf eine gute Weise dagegen zur Wehr setzen können und nicht einfach blauäugig da so reinrutschen. Und ich denke, das kann man zu Hause einfach lernen. Mir ist nämlich noch eine Sache eingefallen, deshalb hat es meiner Tochter auch erzählt. Als ich 10 Jahre alt war, ich bin die Älteste von 3 Mädels, also ich habe noch 2 jüngere Schwestern. Und als ich 10 Jahre alt war, war ich mit den Eltern in Frankfurt zum Einkaufen. Ich komme aus dem Westerwald und wir sind immer einmal im Jahr nach Frankfurt am Main gefahren. Da haben wir so einen Großeinkauf gestartet, da hat jeder neue Klamotten gekriegt. Und ich weiß, dann ist mein Vater, als ich dann 10,5 Jahre alt war, mit mir ganz bewusst ins Rotlichtviertel gegangen, um mir das alles zu zeigen, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass die Welt eben nicht so gut ist, wie sie einem oft so vermittelt wird. Hat mir das erklärt und also bei uns meine Eltern haben eigentlich sehr, sehr realistisch gelebt. Die waren gläubig zutiefst von Jesus überzeugt, haben ihren Glauben auch sehr wahrhaftig gelebt, aber waren auch so weltorientiert. Haben gesagt, man muss einfach die Dinge so sehen, wie die sind und nicht so blauäugig und mit Scheuklappen durchs Leben gehen. Und im Nachhinein denke ich, das war echt gut, weil ich damals schon gemerkt habe, ja, es läuft halt nicht alles so ganz rund im Leben. Und es gibt auch Dinge, die man im Alltag so normalerweise, mit denen man normalerweise nicht so zu tun hat. Mir hat es geholfen, auf jeden Fall den Anforderungen des Lebens nochmal ein bisschen mehr standzuhalten und damit fertig zu werden. Ein solches Zuhause mit allen Fehlern, Höhen und Tiefen fehlt leider vielen Menschen. Oft sieht ein Zuhause nur noch so aus, dass man nebeneinander herlebt. Der Fernseher, die Medien bestimmen die Tages- und besonders auch die Abendgestaltung. Fastfood, schnelles Essen nebeneinander her ist angesagt. Das Smartphone dominiert den Familienalltag. Das ist bei uns schon ein großes Problem. Als wir mit der Arbeit anfingen, da gab es es ja nicht, gab es keine Handys oder nur unter Ferner liefen. Und dann hatten wir ein Telefon und wenn dann ein neuer Zug bei uns eingezogen ist, dann hatte die Nummer gekriegt, haben wir gesagt, du kannst bei deinen Eltern oder bei deinen Bekannten anrufen, kein Kontakt ins Drogenmilieu, aber Kontakte, die dir gut tun, da kannst du Anrufe entgegennehmen und kannst die auch anrufen. Heute ist es so, hat jeder ein Smartphone an der Hand. Ja, wir machen das immer noch so, dass die, wenn jemand neu kommt, das erstmal abgeben muss, aber das ist bei den meisten ein riesen Kampf. Die würden, glaube ich, eher ihre Klamotten abgeben als das Handy, ja, weil das zum Alltag dazugehört. Aber wir sagen, das ist wichtig, damit du dich hier einleben kannst und so 4 bis 8 Wochen, je nachdem, wie sich einer dann benimmt. Man merkt ja dann auch schnell, wie einer drauf ist. Aber das hat natürlich für uns die Konsequenz, dass wir nicht mehr so einen Einblick haben. Letztlich wissen wir nicht, mit wem telefoniert er, hat er noch Kontakte, zu alten Kumpels, ruft seinen Dealer an. Also das wissen wir nicht. Das ist dann ein Vertrauen, ja, was entweder geschätzt wird oder was nicht geschätzt wird. Uns ist ganz oft so, wenn man nicht aufpasst, dann sitzen sie abends im Wohnzimmer, jeder hat sein Smartphone in der Hand, aber unterhalten tut man sich nicht mehr. Und das muss man dann immer mal wieder, so alle paar Wochen müssen wir das dann mal zurechtrütteln. Keiner nimmt wirklich Anteil am Leben des anderen. Jeder ist so mit sich selbst beschäftigt und seiner eigenen Lebenssituation, dass das Interesse an den Familienmitgliedern nur oberflächlich ist. Nun leben wir leider in einer Gesellschaft, in der es immer schwerer wird, klare Werte zu vermitteln. Unsere Welt ist vielfältig, global, multikulturell geworden. Kinder zu erziehen, Familie zu gestalten, ist schwieriger geworden. Aber ich glaube trotzdem, dass unsere Chance darin liegt, dass wir den Wert eines guten Zuhauses immer wieder uns vor Augen halten oder vielleicht wiederentdecken. Und jeder, der in der Lage ist, über sein Leben nachzudenken, sollte sich auch einmal die Frage stellen, wo will ich denn, oder immer mal wieder die Frage stellen, wo will ich denn hin? Denn die Entwicklungen im Leben sind nie abgeschlossen. Immer wieder müssen wir Entscheidungen treffen, Überlegungen anstellen, uns Veränderungen stellen. Auch unsere Art zu leben verändert sich. Als junges Ehepaar mit kleinen Kindern leben wir sicher anders wie mit erwachsenen Kindern, die dabei sind, ihr eigenes Zuhause zu finden und zu gründen. In der Familie gestalte ich mein Leben als Kind anders wie als Jugendlicher, der sich mit seiner persönlichen Zukunft beschäftigt. In einem familiären Umfeld, wo Gewalt und asozialer Umgang an der Tagesordnung ist, ist die Beantwortung dieser Frage vielleicht ganz einfach. Nur raus hier, was Schönes, was Harmonisches erleben. Es ist gut, wenn man sich schon früh mit dieser Frage auseinandersetzt. Im Gespräch mit den Männern, die in unserer Familie mitleben, kristallisiert sich immer wieder heraus, dass an entscheidenden Stellen im Leben eine gravierend falsche Entscheidung getroffen wurde und dann der gesamte Lebensablauf ins Trudeln geriet. Also bei fast allen, wir reden ja immer wieder darüber, wie sie in die Sucht reingerutscht sind, was eine Rolle gespielt hat und so weiter. Es kommt immer wieder raus, dass die Entscheidung, die letztlich dazu beigetragen hat, dass sie in die Sucht abgedriftet sind, immer eine eigene Entscheidung war. Also jeder von uns sagt, ich habe es angeboten gekriegt und ich habe mich dafür entschieden, es zu nehmen. Also ich bin nie, die allerwenigsten sind dazu gezwungen worden. Also das ist dann immer eine ganz eigene Geschichte. Aber also bei 99,9% war es so, dass die meisten im Alter zwischen 12 und 15 Jahren dann ganz bewusst Ja gesagt haben zu einem Leben in der Sucht, aber nicht wissend, was das in der Konsequenz heißt. Es war halt cool, mit den Kumpels zusammen zu sein, weil die es gemacht haben, habe ich es auch gemacht. Die Gruppendynamik spielt dann eine ganz große Rolle, der Freundeskreis. Ja, und dann hing man irgendwann drin und kam nicht mehr raus. Wir versuchen und auch unseren Kindern oder haben versucht, unseren Kindern in Gesprächen immer wieder deutlich zu machen, dass es Momente im Leben gibt, wenn man dann die falsche Entscheidung trifft, dann kann das fatale Folgen für das ganze Leben haben. Und Entscheidungen, die wichtigsten Entscheidungen, muss man ja oft schon in jungen Jahren treffen. Wo will ich hin? Wie will ich mein Leben, mein Zuhause gestalten? Diese Frage erfordert ja eine ganz persönliche Stellungnahme, die ist unabhängig von Herkunft, Stand und Person. Will ich mein Leben nur für mich leben, in meinem kleinen Bereich? Will ich mich nur treiben lassen, mich letztlich leben lassen? Das geschieht ja bei Menschen, die dann in der Sucht und in der Abhängigkeit landen. Die werden letztlich getrieben von dem Suchtmittel. Der Alkohol, die Droge bestimmt den Tagesablauf, bestimmt das ganze Leben. Oder trottel ich nur dem hinterher, was, sag's mal provokativ, meine Eltern oder wer auch immer schon gelebt haben, oder habe ich den Mut, auch mal neue Wege auszuprobieren? Gebe ich anderen Menschen Anteil an meinem Leben oder brauche ich so viel Raum für mich selber, dass andere keinen Platz darin finden? Dann muss ich mich aber auch nicht wundern, wenn ich irgendwann alleine bin. Ich habe bei der Vorbereitung dieses Referats die Männer in unserer Familie gefragt, was sie mit dem Begriff Zuhause verbinden. Und interessant für mich war, dass jeder was Positives und was Schönes damit verbunden hat. Der Heiko hatte Alkoholprobleme, war Anfang 40, ist Anfang 40, gesagt Heimat. Der Michael, ein Jüngerer, hat gesagt verstanden werden. Dazugehören, sesshaft sein, hat einer gesagt, der lang auf der Straße gelebt hat. Sich wohlfühlen, der Frank gesagt, wo die Eltern leider beide fremdgegangen sind und er deshalb hinten und vorne nicht zurechtgekommen ist. Freunde haben, Schutz, Geborgenheit, angenommen sein, Vater und Mutter haben, hat auch der Frank gesagt. Liebe und Glück, hat der Ronald gemeint. Unsere Männer verbinden Zuhause mit Familie und damit, dass es schön ist, Familie zu haben, in einer Familie zu leben. Familie heißt in diesem Fall Vater, Mutter, Kinder, das muss man ja heute erklären. Ein Vater, der ein Vater ist und nicht nur ein Erzeuger, das ist nämlich ein Unterschied. Kinder in die Welt setzen ist ja kein Problem, aber sich nachher auch so kümmern, dass ein Kind tatsächlich im Leben klarkommt, das ist schon eine andere Hausnummer. Ein Vater, der seiner Rolle als Vater in einer guten Weise nachkommt. Väterlichkeit bedeutet, ich möchte nur so ein paar Punkte anführen, ermutigen, Stärke auf eine gute Weise zeigen, zu fairen Wettspielen und Wettkämpfen ermutigen, etwas Neues wagen, im Hintergrund Schutz und Rückendeckung geben, gelassen bleiben, auch bei schwierigen und gefährlichen Erfahrungen, in Nüchternheit und Klarheit Probleme sortieren und klären, Pläne machen und die auch durchführen, zukunftsweisend und visionär sein, konstruktiver Umgang mit Aggressivität, Verantwortungsbereitschaft vorleben, Selbstständigkeit entwickeln helfen, eine klare Haltung zur Sexualität und Mädchen in ihrer weiblichen Identität bestärken und Jungen ein positives männliches Vorbild geben. Eine Mutter, die gerne Mutter ist und ihre Mütterlichkeit nicht als altmodisch oder lästig empfindet, sondern sich darüber freut, ihren Kindern Zeit, Zuwendung und Gespräche zu geben und gerne etwas für die Familie zu tun. Ich freue mich, ich habe eine ganz liebe Schwiegertochter, die auch sehr, sehr gerne Mama ist und die, also echt, ich freue mich, wenn ich das so beobachte, wie sie mit der kleinen Annabelle umgeht. Es ist für mich immer wieder, da bin ich unfassbar dankbar für, dass sie stillt auch und sie geht so liebevoll mit der Kleinen um, nimmt sich auch die Zeit dafür und ist nicht so drauf, unbedingt jetzt wieder was anderes machen zu müssen, sondern genießt die Zeit mit ihrem kleinen Mädchen. Die Zeitschrift Freundin hatte zum Jahrtausendwechsel einen Studienauftrag gegeben, man ist jetzt auch schon 22 Jahre her, aber ist ja egal. Frauen und Mädchen zwischen 14 und 40 Jahren wurden in dieser Studie befragt und das interessante Ergebnis war, dass die meisten der Befragten, nämlich fast 60%, sich dem Leitbild der neuen Hausfrau zuordnen. Und ich denke mal, heute ist es auch noch so, wenn ich das so mitkriege über die Kontakte, die unsere Tochter, die Katharina und auch die Lena, unsere Schwiegertochter, die jungen Frauen, die haben schon auch wirklich Interesse daran, so für ihre Familie da zu sein und auch die Kinder haben, auch wirklich Mama zu sein. Eine hohe Bewertung des Mutterseins war damals bei dieser Befragung der Fall. Mütterlichkeit bedeutet, im Gegensatz zu Väterlichkeit, also das heißt, oder sagen wir, im Gegensatz kann man nicht sagen, als Ausgleich oder als Ergänzung, Mütterlichkeit bedeutet, Menschen willkommen heißen. Du darfst hier zu Hause sein, darfst dich fallen lassen. Ich denke mal, das ist eine Eigenschaft, die wir als Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr rüberbringen können wie die Männer. Zu Echtheit und zur Offenheit ermutigen, Einfühlsamkeit entgegenbringen, Charaktere prägen durch Interesse, durch Nachfragen, auch mal Widerstand geben, emotionale Unterstützung, eine liebe und vertraute Atmosphäre schaffen. Ich denke, das ist schon so unser Ding als Frauen, dass wir sowas noch viel, viel mehr hinkriegen. Zu Gefühlen ermutigen, Freude, Aufregung, aber auch Schmerz, Leid und Tränen zulassen dürfen. Helfen, Frustration auszuhalten, Geborgenheit und Sicherheit schenken, angenommen sein und Wertschätzung vermitteln und Räume des Gesprächs schaffen, denn wir Frauen, wir unterhalten uns ja auch gerne. Ich denke, wir kriegen einfach, ich merke das auch bei uns zu Hause immer, es gibt so Situationen, dann kommen die Männer eher zu mir. Wenn wir so in der Küche, wenn ich in der Küche stehe, an der Spüle oder am Herd, dann gibt's immer manchmal so 1-2 Minuten Gespräche, wo jemand einfach schnell das loslässt, was ihm auf dem Herzen ist, und dann kann ich irgendwas Mutmachendes sagen oder wie auch immer oder auch manchmal auch Kritik loslassen. Aber das tut einfach gut. Ich merke das, dass es den Männern gut tut und dann, ja, dann sind die einfach wieder anders drauf. Erlebtes miteinander teilen, aber streiten lernen. Diese beiden Eigenschaften, das Väterliche und das Mütterliche, finden sich aber nicht nur in einer Ehe oder Familie, sondern die väterlichen und mütterlichen Eigenschaften können auch das Zuhause alleinerziehende Väter und Mütter und das Zuhause eines Singles prägen. Genau die Eigenschaften sind es nämlich, die ein wirkliches Zuhause ausmachen. Das sind die Aspekte, die dazu beitragen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass ein Heimatgefühl entsteht, dass jemand mit Überzeugung sagen kann, hier bin ich zu Hause. Und unter diesen Umständen, in so einer Atmosphäre, ist auch Veränderung möglich. Dann werden verhärtete Charakter weich, beginnen Menschen über ihr Verhalten nachzudenken, in unserem Fall jetzt kriminelle Denkweisen langsam abzulegen, lernen Rücksicht zu nehmen, den anderen mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen, das eigene Leben zu beleuchten, schlechte Angewohnheiten abzulegen, lernen, sich am reibungslosen Ablauf des Alltags der Arbeit zu beteiligen, Verantwortung übernehmen, seine Meinung klar formulieren, Korrekturen annehmen, ohne gleich in die Luft zu gehen. Also das ist bei uns schon auch immer wieder der Fall und es war immer mein großer Wunsch, dass die Menschen, die zu uns kommen und sich uns anvertrauen, dass die einfach das auch spüren, dass sie so zur Ruhe kommen können in ihrem Leben und dass sich der verhärtete Charakter, ja, dass der weich wird und dass das, was an Gutem drinsteckt, auch einfach rauskommen kann. Aber das braucht ganz viel Zeit. Deshalb ist unser Vorteil, der im Prinzip kann jeder bei uns bleiben, so lange wie er will. Und die meisten, die neu kommen, die brauchen so ein gutes halbes Jahr, bis sie Vertrauen fassen, bis sie auch mal anfangen, sich zu öffnen. Viel, das merkt man am Anfang, die sind sehr, sehr kritisch und beobachten dann. Aber wenn man merkt, da bricht so langsam was raus, dann ist das wirklich, wirklich schön, wenn man merkt, dass da Veränderung tatsächlich stattfinden kann in dem Rahmen. Und in einem solchen Zuhause fühlt man sich tatsächlich zu Hause. Aber was ist, wenn das jemand nie erlebt hat, wenn jemand ein Zuhause tatsächlich nur als Raum der Gewalt und des Chaos erlebt hat? Wie kann der aus diesem Kreislauf hinaus, wie und wo kann er lernen, dass es auch anders, dass es schöner geht? Lernen kann er bei dem, der es kann. Das ist ja klar. Ich denke, wenn jemand ein gutes Zuhause erlebt hat, der kann jemand zum Vorbild werden, der das eben nicht kennt. Deshalb muss jemand, der was Gutes, Schönes erlebt hat, immer die Augen aufhalten für die, bei denen das nicht so war, und die an die Hand nehmen und dann helfen, dass es anders werden kann. Ich habe oft gedacht, dass viele Jugendliche eine bessere Chance hätten, wenn sie die Möglichkeit bekämen, in einer Familie mitzuleben. Das ist für die Familie natürlich eine große, große Herausforderung und bestimmt nicht immer vom gewünschten Erfolg gekrönt. Aber der Einsatz lohnt sich trotzdem. Meine gute Freunde von uns, die nehmen seit über 30 Jahren Pflegekinder auf und die haben jetzt leider gerade die Erfahrung gemacht, dass einer ihrer Pflegekinder, der 15 Jahre alt war, sie beklaut hat, gelogen hat, gestohlen, betrogen und haben sich jetzt von ihm getrennt. Das ist natürlich eine ganz schmerzhafte Sache und auch sehr, sehr enttäuschend. Aber trotzdem ist es, denke ich mal, für den jungen Mann was Gutes gewesen. Er hat viel, viel Gutes mitgekriegt und ich wünsche ihm, dass er es jetzt auf eine gute Weise auch umsetzen kann. Sie erinnern sich an die Aussage unserer Mitbewohner. Jeder hat den Begriff Zuhause positiv bewertet. Jeder hat hohe Ansprüche an ein Zuhause, gekoppelt mit dem Wunsch, selbst so zu leben. Das ist unsere große Chance im Zusammenleben mit den Männern. Und deshalb liegt ein unwahrscheinlich hoher Wert in diesem Miteinanderleben als Familie. Deshalb können Menschen mit einem schwierigen Hintergrund in einer Familie gesund werden, können neue Ziele und Perspektiven für ihr Leben erarbeiten und können ihre Zugehörigkeit klären. Das ist nämlich auch nicht unwesentlich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Frage beantworten kann, wem gehöre ich und auf wen höre ich? Die Beantwortung dieser Frage klärt meine Zugehörigkeit. Mein Bauch gehört mir, war ja vor vielen Jahren eine Parole im Rahmen der Abtreibungsdebatte. Ich gehöre mir, das heißt, niemand nimmt Einfluss auf mich und ich bin keinem Rechenschaft schuldig für irgendetwas. Keiner hat Anspruch auf mich oder mein Leben. Ich entscheide ganz alleine. Aber wie anders hört sich das an, wenn ich in meinem Fall jetzt sagen kann, ich gehöre meinem Mann oder mein Mann sagt, ich gehöre meiner Frau oder unsere Kinder, als sie klein waren, sagen, ich gehöre meiner Mama, meinem Papa. Das bringt zum Ausdruck, diese Menschen dürfen mein Leben beeinflussen, dürfen mitbestimmen, dürfen mitreden und letztlich mein Leben bereichern. Ich weiß nicht, Sie kommen ja auch hier vom Land. Also bei uns war das früher so, als ich noch klein war. Und wenn ich dann schon mal im Dorf rumgelaufen bin, dann hat irgendeiner gefragt, wem gehörst du denn? Da habe ich gesagt, ich gehöre dem Geller Gerhard. Dann wusste jeder sofort Bescheid. Also das hat meine Zugehörigkeit geklärt. Wie wichtig die Beantwortung dieser Frage ist, möchte ich Ihnen an einem persönlichen Beispiel deutlich machen. Diese Zugehörigkeit sagt ja, bringt ja auch zum Ausdruck, ich bin nicht alleine, ich gehöre zu jemandem, ich bin Eigentum eines anderen, ich bin ein wertvoller Besitz im guten Sinne. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass wir zwei Kinder haben, wir hatten drei Kinder. Unser ältester Sohn Manuel, der ist 1999 an Leukämie erkrankt und 2005 leider an den Folgen dieser Leukämie auch verstorben. Er hat in der Zeit, in diesen 6 Jahren, zweimal die Nachricht bekommen, dass er wieder gesund ist, aber dann kam jedes Mal die Leukämie wieder und zum Schluss war auch eine Knochenmarktransplantation angesetzt. Und dazu musste er auf die Isolierstation in Tübingen und war fast 3 Monate isoliert, in so einem kleinen Zimmer, keimfrei abgegrenzt. Er durfte dann von uns Besuch haben, also 4 Personen durften ihn besuchen, mein Mann und ich und noch 2 von seinen Freunden, das hat er sich ausgesucht. Die Geschwister waren noch zu klein, die durften ihn gar nicht besuchen, die haben ihn 3 Monate überhaupt nicht gesehen. Aber während dieser Zeit auf der Isolierstation der Uniklinik in Tübingen hat der Manuel seine Beziehung zu Jesus nochmal ganz festgemacht. Interessanterweise durfte er nichts mitnehmen, aber Papier und Bücher. Das war erlaubt, weil da wohl nicht so viel Keime dran haften. Dann hat er seine Bibel mitgenommen und hat dann sich ganz, ganz viel nochmal mit dem Glauben an Jesus beschäftigt. Und es hat ihm geholfen, diese harte Zeit gut zu überstehen. Und von großer Bedeutung waren für ihn aber auch seine familiären und freundschaftlichen Bindungen, die ihn betragen haben. Der hat dann ganz viel telefoniert, da war ein Telefon im Zimmer. Also das waren die 2 Dinge, die ihm geholfen haben. Als er gestorben ist am 29. Januar 2005 bei uns zu Hause, da hat er ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, was seine Beziehung zu Gott ausgemacht hat. Er hat nämlich ganz klar formuliert, Mama, bald bin ich bei Jesus. Und als er das so zum Ausdruck gebracht hat, ich war dabei, ich habe ihn so im Arm gehalten, da ist mir mit einer Deutlichkeit wie nie zuvor bewusst geworden, dass mein wirkliches Zuhause im Himmel bei Jesus ist, ein Heimkommen. Hier auf der Erde ist ein schönes, ein gutes Zuhause, ein Schatz. Das ist etwas Wertvolles, für das es sich lohnt, sich einzusetzen, sich stark zu machen, und wirklich dafür das Beste auch zu geben. Aber es ist vergänglich und unvollkommen. Es ist zerbrechlich. Es wird gestaltet von Menschen, die fehlerhaft und schwach sind. Das bin ich zumindest. Ich kenne sie nicht, aber ich kann von mir sagen, dass ich jeden Abend, wenn ich im Bett liege, eine ganze Latte aufzählen kann, was ich wieder falsch gemacht habe und was ich besser anders gemacht habe. Also die Fehler werden auch im Alter nicht weniger. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird eher mehr, weil ich auch viel vergesse und naja, wie es halt so ist. Deshalb ist es von größter Bedeutung, sein Zuhause hier auf der Erde jetzt schon an den Vater im Himmel zu koppeln, Jesus Raum zu geben im eigenen Leben und meine Lebensvorstellung an seinen auszurichten, an seinen Lebensrichtlinien, die wir in der Bibel im Wort Gottes finden, zu binden. Wir lesen in der Bibel im Neuen Testament an 2 Stellen davon, dass Jesus selbst von einem Vaterhaus spricht, in dem es viele Wohnungen gibt, die er selbst für uns vorbereitet hat. Es steht im Johannesevangelium für die, die es in der Bibel lesen und die sich ein bisschen auskennen. Und an einer anderen Stelle ist die Rede davon, dass unser Bürgerrecht, also unsere wahre Heimat im Himmel ist. Das schreibt der Paulus im Philipperbrief. Dass Jesus von einem Vaterhaus gesprochen hat, das hat für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen, als der Manuel nicht mehr bei uns war, als er tot war. Und ich wusste, und er selber zum Ausdruck gebracht hat, Mama, ich bin jetzt bald bei Jesus. Und er hat vorher, in den Monaten vorher, zu uns gesagt, ihr sollt nicht sagen, dass ich gestorben bin. Ihr sollt sagen, ich bin nach Hause gegangen. Ich bin am Ziel angekommen. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Er war damals 18 Jahre alt, aber er hat das ganz klar formuliert. Und das ist für mich so ein ganz, ganz tiefer Trost auch so im Nachhinein geworden. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und unser Vaterhaus ist im Himmel. Dort finden wir unser wahres, vollkommenes Zuhause ohne Makel. Erst dort werden unsere Bedürfnisse dauerhaft gestillt. Hier auf der Erde, man schafft sich was Neues an, man freut sich über vielleicht ein neu renoviertes Wohnzimmer oder über neue Möbel. Wir sind mit einer Nachbarin bei uns gesprochen, die ist zum Sohn ins Haus gezogen, der hat neu gebaut. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt haben wir uns nochmal alles neu angeschafft, neue Möbel. Und das war richtig schön, hat sich so gefreut, sie hat alles andere, das sei schon über 40 Jahre alt gewesen und es wird sie sich an ihren neuen Möbel freuen. Das ist auch schön, das sollen wir auch. Aber wenn wir ehrlich sind, alles Neue, da ist irgendwann der Lack ab. Und ich denke, wir brauchen was tragfähig ist und was dauerhaft ist und was ewigkeitswirksam ist. Vielleicht sind diese Zukunftsaussichten für jemanden, der nur auf Lebenszerbruch und Kaputtes zurückschaut, ein gerechter Trost, ein besonderer Trost. Aber diesen Trost kann er besser verstehen, wenn er vorher ganz praktisch ein vernünftiges Zuhause miterlebt, daran teilhaben kann. Und an diesem Punkt sind wir alle gefragt. Ich möchte Ihnen Mut machen, schaffen Sie ein Zuhause, das auch für andere zum Zuhause wird, nicht nur für Sie und Ihre Familie, sondern auch für andere, für Außenstehende. Ich kann Ihnen nur Mut machen, lassen Sie Menschen in Ihr Leben hinein. Natürlich ist jetzt durch die ganze Corona-Geschichte ist manches bestimmt schwieriger geworden, aber ich finde, man kann abwägen und dann guckt man halt. Man muss ja nicht mehr das im großen Rahmen machen, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht auch mal Angst überwindet und dass man Menschen ins Leben hineinlässt. Das heißt, mehr Schmutz, mehr Scherben, mehr verschlissene Möbel, mehr Frust und mehr Ärger, aber auch mehr Freude, viel Spaß und mehr Zufriedenheit. Es ist ein unwahrscheinlicher Reichtum. Und eigentlich gibt's doch nichts Schöneres, wie wenn jemand sagt, du, durch dein Zuhause, durch dein Leben, habe ich neuen Lebensmut oder was auch immer bekommen. Wagen Sie es. Geben Sie den Anteil an Ihrem Zuhause, die vielleicht kein Zuhause haben, und zeigen Sie ihnen den Weg zum letzten, alles erfüllenden Zuhause im Himmel bei Jesus auf. Als der Manuel, unser Sohn, wusste, dass sein Leben sich dem Ende zuneigte, hat uns aufgetragen, habe ich Ihnen ja eben schon gesagt, nicht zu sagen, er sei gestorben, sondern ich bin nach Hause gegangen, ich bin heimgegangen. Was für eine Zuversicht angesichts der Vergänglichkeit auch aller schönen Dinge im Leben. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Der Himmel ist lebendig und fröhlich, bei Jesus ist es kreativ. Und eins kann ich Ihnen sagen, Jesus ist von Beruf Zimmermann. Und er kann Wohnungen zimmern, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und er kennt jede von Ihnen ganz persönlich, Ihre ganz, ganz tiefen Bedürfnisse und Sehnsüchte, das, was Sie vielleicht noch nie irgendeinem mitgeteilt haben, was nur Sie kennen, das ist bei Jesus gut aufgehoben. Und er bastelt eine Wohnung, wo Sie sich rundum wohlfühlen, wo es keinen Mangel gibt, wo es nichts gibt, was man jemals vermissen würde. Bei Jesus ist es kreativ. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen von Gott gesegneten und behüteten Alltag in Ihrem Zuhause und ein großes, weites Herz für Menschen, die kein Zuhause haben oder auch kein Zuhause kennen. Das wird Sie letztlich glücklich und zufrieden machen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich würde es gerne noch zum Abschluss ein Gebet sprechen. Lieber Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du nicht irgend so ein Gott bist, den wir Menschen uns ausgedacht haben, sondern dass du persönlich erfahrbar bist, dass man zu dir eine ganz tiefe Beziehung haben kann und dass du uns durch und durch kennst. Jede Frau, die heute Abend hier sitzt, du hast jede lieb und du weißt auch, wo sie herkommt und wo sie nachher wieder hin zurückgeht. Du kennst unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche und du möchtest in unseren Alltag hineinreden, du möchtest Anteil nehmen an dem und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du jeden von uns segnest auf dem Weg nach Hause jetzt und in dem Alltag, in dem wir stehen, dass wir dich mit in unser Lebensboot hineinholen, denn du bist der, der Wind und Wellen besiegt hast und der auch unsere Lebensstürme besiegen kann. Hilf uns, dass wir das mit dir ganz ernst nehmen und dass wir dir wirklich Raum in unserem Lebensboot geben. Segne du uns und behüte uns und lass du dein, leuchte du mit deinem Heiligen Geist und mit dir selber über uns. Amen.